Lisa Rosniewski hat keepdancing.de von einem Blog in ein Startup umgebaut. Seitdem sie klein ist, tat sie im Gardeverein des Dorfes und hat den Blog aufgemacht, um vom Training zu berichten und davon zu schreiben. Daraus ist ein Shop entstanden aus den Bedürfnissen der Trainer, zum Beispiel mit Planern für Trainer und auch Planner für die verschiedenen Tänzer. Daraus wiederum ist ein Merch-Shop aus den ganzen Bildern und Illustrationen des Buches entstanden, weil sie gesagt hat, die haben mir so gut gefallen und auch das Feedback bekommen hat, die sehen wirklich so toll aus, kann man die auch als T-Shirts kaufen. In der Corona-Zeit hat sie die Chance genutzt, um Online-Trainings zu machen und Kurse aufzunehmen und dann verschiedene Formate aus den Kursen entwickelt, wie beispielsweise Videos mit erfolgreichen Vereinen, um Tipps und Tricks zu geben, wie man Musik schneidet und noch viele weitere. Organisation ist ihr sehr wichtig, deswegen erzählt sie von vielen Tipps, wie sie ihre ganzen Inhalte auf Social Media organisiert, Themen findet, dreht und skriptet. Beispielsweise macht sie es quartalweise und schaut dann, wie sie Serien mit Inhalten verbindet und Abwechslung schaffen kann. Besonders eben das Verbinden von Videos, Posts und anderen Formaten, genau wie die Regelmäßigkeit, sind dort wichtig. Wie geht man damit um, wenn sich jemand vom eigenen Social Media Post angesprochen und angegriffen fühlt? Welche Tipps hat sie, wenn neue Herausforderungen auf einen zukommen und wo kann man dort Hilfe finden? Und was sind ihre Tipps, um mit Print on Demand anzufangen? Auf was sollte man achten? Wie kommt man auf andere Seiten? Das hört ihr alles in dieser Folge und ich wünsche euch sehr viel Spaß.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Erstmal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Keep Dancing als Blog eröffnet hast, obwohl du ja eigentlich gerade nur nebenbei als Leistungssport gemacht hast?
Ja, das war eigentlich tatsächlich ein bisschen meinem Mann geschuldet. Also ich bin schon immer im Karnevalsverein bei uns im Dorf, seit meiner Geburt. Und seit ich 16 bin auch als Trainerin aktiv. Und als Trainerin erlebt man natürlich ziemlich viel, über das man sich nach dem Training irgendwie austauschen möchte. Und so kam es, dass ich halt immer meinem Mann zu Hause oder damals halt Freund zu Hause davon erzählt habe, was mich so beschäftigt, welche Problemchen es so gibt. Und er sagte dann irgendwann, ey, das musst du mal mit Leuten besprechen, die irgendwie mehr Ahnung davon haben als ich. Yeah. Und so kam dann die Idee, dass ich einfach mal darüber schreibe. Und dann haben wir einen Blog aufgesetzt und ich habe einfach aus Spaß begonnen, so ein bisschen immer mal wieder übers Training zu schreiben und zu berichten, was mir da so passiert.
Was waren denn so Themen? Also ich habe, obwohl ich, wie du, hier aus der nordhessischen Region komme und hier wirklich Gardetanz im Prinzip eigentlich in jedem Dorf einen eigenen Verein hat, habe ich ziemlich wenig leider damit zu tun, außer es natürlich an Rosenmontag zu sehen. Was sind denn so klassische Probleme, über die man als Trainerin irgendwie stolpert oder damit konfrontiert wird?
Also es sind nicht nur Probleme, aber das ist natürlich das, was viele kennen und wo sich viele halt auch mit identifizieren können. Also eine Sache ist natürlich so ein bisschen Trainingsplanung, Trainingsstruktur. Wie geht man überhaupt daran, sich 90 oder 120 Minuten vor Teenager, also ich trainiere Kinder zwischen 11 und 15 Jahren, zu stellen und die zu unterrichten? Wie baut man so eine Trainingseinheit auf? Wie geht man aber auch damit um, wenn Tänzer nicht ins Training kommen, wenn sie sich ständig abmelden oder wenn die Motivation fehlt? Ja. Teambuilding ist so ein Thema. Und dann natürlich, wie werden wir besser? Also weil man strebt ja in einem Sport eigentlich auch immer danach, sich zu verbessern. Und der Gardetanz hat ja auch viel mit Beweglichkeit zu tun. Ich meine, man kennt diese Beinwürfe, ne, wo die Beine hochfliegen oder ein Spagat, was dazu gehört. Wie bringt man das überhaupt jemandem bei? Das sind dann alles so Themen, die, die ich dann in meinem Blog verarbeitet habe.
Was ich interessant fand, war im Prinzip dieser Wandel vom Blog im Prinzip dann mit einer Produkterweiterung. Hol uns da doch direkt mal zum Anfang ab, wie sich dann im Prinzip dieser Blog um Shop und so weiter und so fort Kurse entwickelt hat und wodurch es überhaupt kam. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass es sich aufeinander aufgebaut hat. Und da die Zusammenhänge fand ich interessant.
Ja, also es war tatsächlich absolut nicht geplant, dass ich mit Keep Dancing irgendwann mal annähernd Geld verdiene oder Produkte verkaufe. Das war nicht die Idee. Und da habe ich mich tatsächlich sogar sehr gegen gewehrt. Mein Mann hat es von Anfang an gesehen, dass da mehr draus wird. Aber ich wollte es nicht. Ich habe gesagt, ich mache das zum Spaß. Wenn ich Lust drauf habe, schreibe ich mal was. Wenn ich keine Lust habe, dann eben auch nicht. Und so habe ich das Ganze ja 4 Jahre circa durchgehalten. Und nach 4 Jahren kam mir dann so eine kleine Idee im Hinterkopf. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass es viel auch um Planung geht im Trainerjob, weil wir haben ja alle einen normalen Job. Wir gehen noch zur Schule oder sind Studenten oder haben einen normalen Job und dann nebenbei aber noch 3, 4, 5, 6 Stunden pro Woche in der Halle stehen. Das muss gut organisiert und strukturiert werden. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Also wir sind bei uns in der Gruppe 3 Trainer und ich bin so die Strukturierte, die immer alles parat hat, alle Listen, alle Daten, richtig, alle Termine, ja, so den Masterplan. Und ja, dann ist irgendwie die Idee entstanden. Das ist ja total doof, wenn man da lauter lose Zettel immer in der Trainingstasche hat und dann fliegt alles durcheinander. Und dann hatte ich die Idee, eben das Ganze in einer Form eines wie eine Art Notizbuch zu machen, ein Planer, wo man das komplette Trainingsjahr drin organisieren kann, wo man eine Übersicht über seine Tänze hat, ja, wo man Anwesenheiten eintragen kann, wo man aber auch den Tanz planen kann, die Musik, die Schritte, die Positionen, Termine, also alles, was rund um das Jahr geplant werden muss, einfach in einem praktischen Buch. Ja, das war so meine Idee. Und das haben wir 2009, habe ich dann damit begonnen, das so ein bisschen umzusetzen am Computer mit den Fähigkeiten, die ich ein bisschen aus Marketing hatte. Und 2020, genau, ist er dann veröffentlicht worden, der Trainingsplaner. Nee, 2019 ist er veröffentlicht worden, der Trainingsplaner. Und die erste Auflage war dann so in 3 Monaten irgendwie ausverkauft. Oh. damit habe ich nicht gerechnet. War natürlich auch keine große Auflage, weil ich dachte, wer braucht denn sowas schon?
Wie hoch war die Auflage?
500 Stück.
Oh, trotzdem einiges.
Ja, und das war ja cool. Dann habe ich direkt nachbestellt, habe die nochmal ein bisschen verbessert natürlich mit dem Feedback, was ich bekommen hatte. Habe ein Ringbuch draus gemacht, weil mir das viele wieder gespielt haben. Ja, und im Rahmen von dem Trainingsplaner, ich wollte in den Planer auch kleine Grafiken, kleine Bildchen einfließen lassen, dass der einfach ein bisschen hübsch auch aussieht, weil, ich sag mal, der Großteil der Trainer sind halt Frauen und Mädels wie ich und man hat dann auch gerne schon was Hübsches in der Hand, was nicht nur praktisch ist. Ja, und dann haben wir da kleine Bildchen reingemalt, weil man kann Gott sei Dank auch malen. Und dann fand ich die so schön, dass ich gesagt habe, du, diese Bildchen, die drucke ich mir auf ein T-Shirt. Und irgendwie ist dann durch Zufall daraus, ja, dann malen wir doch nochmal sowas und sowas und sowas und dann ist ein Merchandise-Shop daraus entstanden, wo ich jetzt T-Shirts verkaufe, Rucksäcke, Flaschen, alles Mögliche fürs Training und das ist halt mega cool, weil das gab es vorher auch noch nicht.
Gibt es da irgendwelche Vorgaben bei den Trainingssachen? Also ist jetzt beim Turnen beispielsweise sehr, sehr strikt. Gibt es das auch so ähnliche Richtlinien beim Gardetanzen oder ist man da sehr frei in dem, was man zum Trainieren anziehen kann?
Also zum Training ist man sehr frei. Es gibt natürlich beim Gardetanz auch turnierorientierte Garden. Also man unterscheidet im Grunde zwischen Auftritts- und Turniergarde. Ich trainiere jetzt nur eine Auftrittsgarde. Also wir machen das zum Spaß an der Freude für Karneval. Aber es gibt natürlich auch viele Garden, jetzt unser Nachbarverein hier beispielsweise, die auf Turniere gehen. Das geht bis zur deutschen Meisterschaft. Und die Turniertänze müssen schon bestimmten Richtlinien entsprechen. Also da gibt es eine Tanzturnierverordnung. Und da muss das alles eingehalten werden. Aber auf das Training hat das an sich eigentlich keine Auswirkung. Also optisch von den Klamotten.
Interessant fand ich auch eine Sache, weil wir hatten ja schon mal davor gesprochen und du hattest mir gesagt, dass im Prinzip eigentlich das Gegenteil von dem, was du erwartet hattest, bei deinem Shop eingetreten ist. Nämlich eigentlich sind bei allen Sachen die Verkäufe zurückgegangen. Leute waren natürlich zu Hause, hatten dementsprechend auch weniger Geld zur Verfügung und so weiter, viel gearbeitet, dass es eben bei dir das Gegenteil war, weil plötzlich viel mehr Besucher auf dem Shop waren. Wie hast du denn da deine Produkte auch angepasst, als dann die Trainings nach Hause verlagert wurden und nicht mehr im Prinzip in die Vereinshallen und so weiter?
Ja, das war ja Anfang 2020. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch ganz gut. es war ja, glaube ich, auch eine Karnevalsveranstaltung, die Corona so ein bisschen ausgelöst hat. War erstmal im ersten Moment natürlich richtig heftig, weil ich so dachte, okay, Corona, jetzt geht keiner mehr in die Halle, Mist, keiner braucht mehr meine Planer. Keiner braucht mehr Merchandise-Klamotten, weil man sieht sich ja nicht mehr, man geht nicht mehr raus. Und ich habe dann aber Weil wir auch kein Training machen durften, habe ich dann angefangen, mit meiner Garde online zu trainieren. Also über Zoom einfach Training zu machen. Und habe dann im gleichen Zuge auch über meinen Instagram-Kanal für meine Follower Live-Training angeboten. Mhm. Weil es schon viele Garden gab oder auch Tänzer, die dann gesagt haben, oh, wir dürfen gar nichts und meine Trainer machen online nichts und ich würde so gerne. Und dann habe ich gesagt, komm, ich glaube, das waren 6 oder 7 Wochen, habe ich jede Woche ein Online-Training angeboten, einfach für alle. Und das kam so gut an und daraus ist dann die Idee entstanden, einen Online-Kurs oder ein Online-Garde-Training anzubieten, was dauerhaft verfügbar ist. Mhm. Kann man sich vorstellen wie so Online-Fitness-Kurse. Also es ist eine Mitgliedsplattform, wo man sich anmeldet und dann hat man Zugriff auf mittlerweile über 60 Videos, welche einem dabei helfen, seine Leistung im Gardetanz zu verbessern, sprich Kraft aufzubauen, Beweglichkeit aufzubauen. Man kann da aber auch neue Schritte mit mir lernen. Also alles rund um den Gardetanz, was so wichtig ist, gibt's dann bei mir bei Gardesports, heißt das Ganze. Und ja, das war so ein bisschen Corona geboren, das Thema.
Und ist es eine Plattform, wo im Prinzip ganz viele Videos drauf sind oder hast du das in verschiedene Kurse aufgeteilt oder wie ist da die Plattform aufgebaut?
Ja, also ich habe mit 2 Kursen begonnen. Das eine war im Fit für den Gardetanz, wo es ein bisschen um Kraftaufbau geht und das andere Garde Stretch, wo es mehr um den Beweglichkeitsbereich geht. Und dann kamen in 2021 noch 2 weitere Kurse hinzu. Einmal ein Tabata-Kurs, wo es ein bisschen mehr um Kondition ging und ein Quick-Kurs, wo es um also kurze Programme einfach, die man schnell mal so zwischendurch machen kann. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich schon 4 Kurse mit jeweils 10 Videos. Dann kam ich auf die Idee einer Mitgliedschaft, also dass man im Grunde Gardesports Mitglied werden kann und dann einfach auf alle Kurse zugreifen kann, plus alle, die ich zukünftig veröffentlichen werde. Also so ein ganz klassisches Modell. Ja, und dieses Jahr war dann ganz besonders, denn dieses Jahr bin ich dann tatsächlich rumgereist und habe 4 sehr, sehr bekannte und sehr, sehr erfolgreiche Garden in Deutschland besucht, die unter anderem auch deutsche Meister sind oder 21-fache deutsche Meister. Und habe mit denen Videos aufgenommen, die jetzt auch bei Gardesports mit drin sind. Und das war so mein Highlight dieses Jahr.
Das hört sich super interessant an. Zu welchem Thema waren denn die Videos? War das im Prinzip Trainingsbegleitung oder in welche Richtung ging das da?
Tatsächlich ging es da hauptsächlich um die Schwierigkeiten, die so einen Gardetanz ausmachen. Also ich war zum Beispiel in Neunkirchen. Die sind 14-facher deutscher Meister, glaube ich. Und genau, mit denen habe ich 2 Videos aufgenommen. Eins zum Thema Spagat, also wie kann man Spagat lernen? Und eins zum Thema Körperspannung. Dann war ich hier bei unseren Nachbarn, bei der GCG Baunatal, Großen Ritte, die sogar 21-facher deutscher Meister sind.
Das ist geistkrank hier.
mit denen habe ich ein Video aufgenommen zur Beinführung. Mhm. Genau, also so verschiedene Schwierigkeiten. Ich habe noch eins zum Glockensprung aufgenommen, zu Beinwürfen, Drehungen, Sprüngen, also ganz unterschiedliche Elemente, die in so einem Gardetanz gehören. Und die Trainerinnen und die Tänzerinnen haben das dann im Grunde vorgemacht und erklärt, wie man das jemandem beibringen kann im Training.
Ah, hört sich sehr interessant an. Und sind die schon online oder kommen die noch?
Die sind schon online, ja.
Perfekt.
Die habe ich im September sind die veröffentlicht worden, ja. Und auch ist auch sehr gut angekommen. Genau, und ich plane jetzt auf jeden Fall auch schon die nächsten Stars, sage ich mal, zu besuchen und weitere Videos aufzunehmen.
Nee, sehr cool. Ist das dann eigentlich, das wäre jetzt meine nächste Frage, wie du es geschafft hast, im Prinzip den Blog und so weiter mit Leuten zu füllen, die eben diese Passion haben? Also Garde ist jetzt nicht ganz so ein großer Sport wie Fußball und so weiter, aber natürlich trotzdem gibt es viele Accounts, viele Leute, die selber tanzen, viele Vereine, die natürlich auch ihre eigenen Inhalte posten. Wie hast du es geschafft, die Leute auf die Plattform zu bringen? Oder hast du Tipps, um, wenn man eine Passion hat, einen Blog öffnet, Leute auf sich aufmerksam zu machen, zu zeigen, hier, das sind meine Inhalte?
Also ich glaube, das Wichtigste war einfach Kontinuität, also Regelmäßigkeit. Ich habe ja, ich sag mal, die ersten 3 Jahre kannst du fast vernachlässigen bei mir. da hatte ich nur Facebook, was damals noch so in war. Seit 2018 habe ich auch Instagram und auch einen YouTube-Kanal. Und seit Corona habe ich auch TikTok. Und auf Instagram habe ich mir angewöhnt, seit 2019 poste ich da eigentlich täglich. Und versuche aber nicht nur einfach irgendwas random zu posten, sondern Wissen zu vermitteln, Know-how weiterzugeben, den anderen Trainerinnen und Trainern, das ist mein Ansatz, dabei zu helfen, besser zu werden, neue Ideen zu bekommen. Klar ist auch immer mal was Witziges jetzt, vor allem seit ich TikTok mache, sind auch immer mal wieder so witzige Dinge mit dabei, was auch sehr gut ankommt, weil man sich da schon wieder erkennt. Aber das ist einfach dieses, ja, kontinuierlich irgendwas posten und dann kommen, also wenn du Mehrwert lieferst, kommen halt die Leute, ne? Wenn die sehen, okay, hier kriege ich wirklich Wissen, was mir weiterhilft in meinem Training, das kriege ich auch von ganz vielen als Feedback wieder gespiegelt, die mir dann einfach eine Nachricht schreiben und sagen, boah, ich folge dir jetzt schon seit so und so lange und du hast mir beim Spagat geholfen, endlich sitze ich unten oder ich habe das und das im Training angewandt und meine Mädels werden viel besser. Und das ist halt das, was eigentlich mein Antrieb ist hinter Keep Dancing. Und es war sehr erstaunlich, weil als ich dies ja dann teilweise für mich echt große Namen angefragt habe für eben diese Gardesports-Aufnahme, dass die mich schon kannten.
Oh, ja, das ist also, super.
Wo ich dachte, okay, krass, ich kenne euch von der Bühne, weil ich finde, ihr tanzt mega gut, aber dass ihr mich jetzt kennt als Keep Dancing, die hier einen kleinen Block hat, in Anführungsstrichen, das fand ich schon echt cool.
Du hast gerade gesagt, du postest so gut wie täglich oder täglich dann Inhalte. Wie managst du das denn von der Zeit her? Weil du hast ja so noch im Prinzip einen Job, eine Freizeit und es ist extrem viel Aufwand, die Inhalte so zu timen und im Prinzip auch zu schedulen und so weiter und vor allen Dingen zu planen. Also Inhalte zu planen ist meistens auch viel komplizierter, sich da die Sachen auszudenken und die Inhalte zu gestalten. Hast du da Tipps?
Ja, also das ist, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass ich bei uns im Trainerteam so die strukturierte und organisierte bin. Und das ist auch in meinem, ich sag mal, Keep Dancing Privatberufsleben so voll das Ding von mir. Also ich gehe da wirklich schon sehr stringent dran. Also ich versuche mich, also, beziehungsweise anders. Meistens geht das damit los, dass ich im November, das war jetzt dieses Jahr, ist jetzt dieses Jahr auch schon durch, im November setze ich mich einmal hin und überlege so für das nächste Jahr, was sind alles Themen, die ich bespielen will, was könnte ich machen, was sind wichtige Termine, wozu ich was bringen muss und mache mir so einen groben Jahresplan. Der Vorteil ist, dass ich natürlich vieles jetzt auch schon ableiten kann von Nachrichten, die mir geschickt werden von Followern, die mich fragen, ey, ich brauche hier Tipps, kannst du mir da helfen? Daraus, das ist alles, woraus ich dann Inhalt machen kann. Und dann plane ich immer ein Quartal voraus. Also jetzt Anfang Dezember habe ich mich im Grunde hingesetzt und habe dann Januar, Februar, März geplant und wirklich jeden Tag, was kann ich an dem Tag für Inhalte bringen, an dem nächsten. Also dass du wirklich jeden Tag überlegst und ich versuche dann so Serien-Content zu machen. Also zum Beispiel wird es jetzt in 2023 jeden Montag einen Tanzschritt geben von mir auf meinen Kanal, so dass wir, ich hoffe mal so in einem halben Jahr, einen fertigen Tanz haben. Den können quasi meine Follower mitlernen und mir dann von ihrem fertigen Tanz ein Video schicken und dann schneide ich dazu einen Zusammenschnitt. Das also so, das Ding heißt Tanz mit mir oder Tanz mit, nenne ich es, glaube ich. Und wir erarbeiten uns gemeinsam einen Marschtanz. Dann habe ich quasi für 30 Montage so Content.
Nimmst du das dann im Prinzip alles auf einmal auf und schneidest es dann auseinander oder machst du es dann wirklich jede Woche, dass du es dann nochmal getrennt aufnimmst und du weißt, okay, das ist jetzt der aktuelle Stand, das ist das Feedback und so weiter?
Möglichst am Stück tatsächlich. Also beispielsweise habe ich jetzt auch jeden Freitag plane ich nächstes Jahr eine Fitnessübung einfach zu zeigen. Ich bin auch noch, ich habe auch noch nebenbei eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht, damit ich auch wirklich weiß, wovon ich rede. Und genau, werde jeden Freitag eben eine Fitnessübung zeigen, die dann du in dein Training einbauen kannst. Und da habe ich mich wirklich hingestellt und habe 52 Fitnessübungen am Stück abgefilmt. Okay. Ja, muss da jetzt natürlich alles noch geschnitten werden. Mhm. Aber ich versuche schon, und das ist, glaube ich, auch ein Ding, warum ich so viel Content bringen kann, möglichst viel kompakt zu produzieren. Also möglichst viel am Stück zu produzieren, dass es einfach dann nur noch geschnitten und hochgeladen werden muss. Also einfach ist das Schnitt, Schneiden und Hochladen jetzt auch nicht, aber das Aufwendigste ist schon der Dreh an sich.
Worüber lädst du das dann auf die Plattform hoch? Hast du dann ein Tool, um das zu timen, oder gibt es irgendwie eingebaut?
Tatsächlich, also es ist ja so, dass bei Instagram, deswegen rede ich jetzt auch von Videos, das, was aktuell halt, das Einzige, was man aktuell machen kann, richtig gut, um noch Follower und Reichweite aufzubauen, sind Reels. Und das Schöne ist halt, dass dieses Format, dieses Hochformat Reel halt nicht nur bei Instagram du benutzen kannst, sondern auch bei TikTok und bei YouTube. YouTube Shorts und TikTok. Mhm. Und das heißt, ich habe ein Video produziert, was ich auf 3 Kanälen benutzen kann. Und bei YouTube kann ich das vorausplanen, also direkt im YouTube Creator Studio. Bei TikTok kann man mittlerweile auch vorausplanen, aber nur 2 Wochen vorher. Also bis zu 2 Wochen. Bei Instagram Reels nach aktuellem Stand noch nicht. Ich google da auch als schon, dass es soll irgendwie kommen, dass man Reels auch vorplanen kann. Aber bei Instagram mache ich es dann aktuell noch so. Ich lade mir dann quasi für den Folgemonat alle meine fertig geschnittenen Reels auf mein Handy und mache mir in meinem Kalender einen Reminder, immer um 18 Uhr. Und in diesem Reminder steht dann der Text, den ich poste, und dann bekomme ich einen Reminder um 18 Uhr, lade das Video hoch, füge den Text ein und poste das.
Ah, okay, praktisch. Ja. Dann hast du da keine Chance, es irgendwie noch nach hinten verschieben zu wollen, wenn das schon alles fertig ist.
Ja, genau. Und ich muss mir nicht noch was ausdenken, weil das ist ja dann das, ne, dann denkst du dir, ach Mist, ich muss mir noch einen Text überlegen, mache ich später, und dann hast du es vergessen. Und so ist es wirklich einfach nur stupide Text kopieren, Video hochladen, einstellen, dann ist es an 2 Minuten erledigt.
Und wie lange brauchst du zeitlich für so im Prinzip ein Quartal, um das einmal durchzuplanen, damit man mal überhaupt in diese Dimension reinkommt? Was realistisch?
Also ich mache den, der Quartalsplan, der nimmt im Grunde so einen halben Tag in Anspruch. Und dann habe ich aber jeden Monat für den Folgemonat nochmal 2 Tage. Also insgesamt würde ich sagen so 15. Ich mache das jetzt beispielsweise diese Woche, dass ich jetzt die Inhalte für Januar fertig mache. Ne? Mhm. Sprich, da habe ich einen halben Tag, das sind ungefähr 6 Stunden oder 5 bis 6 Stunden, wo ich die Inhalte einmal alle zusammensammle oder auch schneide oder aufbereite, zuschneide, was weiß ich. Und dann nochmal 5 Stunden, wo ich die einplane. Also sind es 10 Stunden pro Monat.
Mit welchem Tool machst du es? Einfach mit einer Excel-Liste und jeden Tag damit Text oder?
Ja, mit einer Excel-Liste. Excel und Kalender. Und bei Facebook poste ich ja auch noch. Da nutze ich das Creator Studio von Facebook. Ja.
Nee, super, das finde ich wirklich sehr interessant, wie man da überhaupt so strukturiert vorgeht, weil für den Podcast mache ich natürlich auch Inhalte. Aber da ist es doch nochmal, also ich finde es sehr schwierig zum Teil, sich da wirklich alles vorzustrukturieren. Und da helfen auf jeden Fall deine Tipps. Vielen Dank.
Ja, das ist halt. Dadurch, dass ich das nicht Vollzeit mache, ne, also ich arbeite ja, wie du gesagt hast, noch zwar auch nur 30 Stunden, also keine 40, aber immerhin noch 30 Stunden. Ich stehe insgesamt 7 Stunden die Woche in der Trainingshalle. Das heißt, irgendwo muss ich strukturieren, sonst würde ich das gar nicht hinbekommen, das alles, alles nebenbei zu managen.
Sehr wichtig. Damit würde ich direkt mal weitergehen zum nächsten Teil im Podcast, zu dem How-to-Fail-Teil, wie ich ihn so gerne nenne. Was waren denn Herausforderungen und Probleme, Wände, vor die du gestellt wurdest, und was waren deine Learnings daraus, deine Erfahrungen? Was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben?
Ja, ich habe drüber nachgedacht, und tatsächlich sind das wahrscheinlich eher ungewöhnliche Herausforderungen, aber
dann immer gerne.
Sehr persönliche. Es ist ja nicht so, dass ich einen Startup gründen wollte oder unbedingt Unternehmerin sein wollte oder dass ich jetzt Geld einsammeln musste dafür, sondern das ist ja alles irgendwie mehr durch Zufall gewachsen. Und vielleicht ein bisschen naiv habe ich natürlich gedacht, ich schreibe da mal so ein bisschen Blogartikel vor mich hin, wird schon keiner mitkriegen. hat dann aber doch mehr mitbekommen, weil alles, was ich natürlich schreibe und erzähle, beruht auf meinen Erfahrungen als Trainerin aus dem Training hier. Hm. Und ich trainiere ja Kinder und Jugendliche. Und tatsächlich war es dann so, dass ich irgendwann mal einen Anruf bekommen habe vom Vorstand und zum Gespräch, also vom Vorstand von meinem Verein, und zum Gespräch bestellt wurde, mehr oder weniger. Aha. Weil sich Eltern oder die Eltern einer Tänzerin konkret von einem Blogartikel direkt angesprochen gefühlt haben. Und das war natürlich schon ein kritisches Gespräch. Hm. Bei dem Blogartikel ging es um die beliebtesten Ausreden, die ich so von Tänzerinnen höre. Ist natürlich ein Thema, was polarisiert.
Ja.
Und was jede Trainerin kennt. Deswegen ist das auch halt sehr groß gegangen, dieses Thema. Das wurde sehr viel geteilt, von sehr vielen gesehen, weil man sich damit identifizieren kann. Und so wurde es tatsächlich leider auch, was heißt leider, an sich war es ja nicht schlimm, auch von den Eltern gesehen, von einer Tänzerin, die sich dann beim Vorstand beschwert haben, was ich denn da schreiben würde. Es ist natürlich alles anonym auf meinem Blog. Mhm. Also ich habe jetzt nirgendwo Namen hingeschrieben und auch sowas, aber nichtsdestotrotz musste ich dann zum Gespräch, war auch alles okay, wir haben das geklärt. Tatsächlich habe ich in dem Fall den Artikel dann auch rausgenommen. Es gab dann tatsächlich ein paar Jahre später nochmal einen ähnlichen Vorfall. Da ging es auch um einen Artikel, der bei einem Mädchen nicht so gut angekommen ist. Mhm. Nochmal dasselbe im Grunde, wieder mit dem Vorstand geredet, alles aufgeklärt. War auch okay. Das ist jetzt so ein Ding, wo ich sage, da war ich am Anfang schon echt krassen Emotionen ausgesetzt. Also so, du schreibst ja eigentlich, weil du was Gutes machen willst, weil du dich mit anderen Trainern zusammentun willst, denen Infos weitergeben willst, und dass das dann so negativ auf einmal bei irgendwem ankommt, damit habe ich absolut nicht gerechnet.
Und was ging es in dem zweiten Artikel?
Das war das Thema Gardetraining, also Tanztraining und wenn ich meine Tage habe, also Periode.
Ah, okay. Ja.
Und ich hatte den Artikel tatsächlich 6 Monate vorher schon geschrieben, weil ich alles, was geht, bereite ich viel früher vor, als es online geht. Hm. Als ich den veröffentlicht habe, hat aber anscheinend dieses Mädchen gerade ihre Tage bekommen und hat es dann voll auf sich bezogen.
Na gut, okay. Natürlich ein unglücklicher Zufall für dich in dem Fall. Hm?
Sehr, sehr, ja. Daraus habe ich aber am Ende gelernt, es gibt immer Leute, denen das nicht gefällt, was man tut, vor allem wenn man in der Öffentlichkeit steht, und als Unternehmer oder Gründer, Startup, wie auch immer, steht man halt irgendwann in der Öffentlichkeit. Und dass man dann am Ende zum einen natürlich drüber stehen muss, aber auch mit den Leuten dann offen auch reden muss, ne? Und dann nicht sagen, ich will doch nur Gutes, was wollt ihr denn von mir, sondern dann wirklich ins Gespräch geht und versucht, das aufzuklären, beide Seiten, dass man einfach drüber redet. Das war so eine Herausforderung. Und die zweite, was mich tatsächlich völlig aus der Bahn geworfen hat, was jetzt im Rückspiegel betrachtet absolut Peanuts ist, das war meine erste Retoure von den Merchandise-Artikeln. Ich verkaufe ja meine Merchandise-Sachen über Spreadshirt. Das funktioniert ja so, dass ich da mein Design hochlade, aber ansonsten wird alles von denen gemacht. Die haben die Produkte, die kümmern sich um den Versand, um die Abwicklung, was weiß ich. Und ich weiß noch ganz genau, der Shop war seit 1 oder 1,5 Monaten online, und ich war auf dem Weg zu einer Karnevalssitzung im Bus mit meinem Verein, als mir auf einmal bei Instagram jemand schrieb, und sich beschwerte, dass das, was er bestellt hat, nicht so aussieht, wie er das wollte, und das jetzt gerne rückabwickeln würde. Und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen für den Abend, weil ich absolut nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Ich war unterwegs, ich hatte nur mein Handy, ich war fix und fertig. Das jetzt rückblickend betrachtet ist das natürlich wirklich easy, also so eine Retoure abzuwickeln, aber in dem Moment war das echt heftig. Und ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich das gewusst hätte, dass sowas auf mich zukommt, ich das überhaupt gemacht hätte. Also manchmal ist es auch gut, Dinge nicht zu wissen und dann einfach, wenn der Moment kommt, irgendwie gucken, dass man damit umgeht.
Wie hast du es dann gelöst? Also wurde das dann direkt an Spreadshirt wieder zurückgeschickt oder hast du es dann überhalten?
Ja, also es läuft dann so, dass ich denen sage, hier, ich kann mit deiner Bestellung tatsächlich nichts anfangen. Ich weiß nicht mal eine Nummer oder sowas. Hier hast du Kontaktdaten vom Spreadshirt-Support. Die schicke ich denen dann. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, bitte melde dich da.
Okay.
Ja. Also gut, wirklich easy, aber wenn du es nicht weißt, ne, ich habe dann erstmal mit dem Kundensupport hin und her geschrieben und wusste absolut nicht, was ich tun soll. Das war schon sehr aufregend.
Dann ist man auch die ganze Zeit unter Dauerstrom im Prinzip bei dem Event, wo man eigentlich hingehen wollte.
Ja, ja, ja.
Nee, sehr interessant. Gibt es häufiger solche Situationen auch immer noch, wo du erstmal denkst, okay, wie soll ich jetzt damit umgehen?
Klar, also gibt's immer mal wieder. Hm. Wenn man irgendeine, ich weiß noch, der erste richtig negative Kommentar, den ich auf einem Post bekommen habe, das war auch so eine Situation. Da hatte ich was gepostet zum Thema Einsatz von Gewichtsmanschetten im Gardetraining. Weißt du, es gibt ja diese Gewichtsmanschetten, die man sich um die Beine oder so schnüren kann. Mhm. Und es war früher zu meiner Zeit noch ganz normal, dass man damit Beinsprünge gemacht hat. Mittlerweile weiß man aber, dass das absolut tödlich für die Gelenke ist. Und dazu habe ich einen Beitrag gemacht. Ich bin jetzt aber kein Physio und kein Arzt und ich kann das jetzt nicht 100% 1:1 in der korrekten Ausdrucksform wiedergeben. Mhm. Und da hatte sich dann tatsächlich eine über mein Video extrem, extrem beschwert, was ich denn da für ein Bullshit erzählen würde. Leider habe ich mich auf die Diskussion eingelassen im ersten Moment, habe das noch versucht zu korrigieren. Es wurde dann immer schlimmer. Hm. Und da hatte ich tatsächlich dann einen sehr großen Vorteil, denn ich habe von Anfang an eine recht gute Partnerin gefunden, die auch aus dem karnevalistischen Tanzsport kommt, die mir tatsächlich relativ am Anfang, als ich meinen ersten oder zweiten Blog veröffentlicht hatte, mal eine Nachricht geschrieben hat. Und mit der war ich immer in Kontakt und die ist tatsächlich vom Fach Personal Trainerin und kennt sich aus, auch mit Physio aus.
Der ist natürlich hilfreich.
Sehr. Ja. Und der habe ich dann geschrieben, habe gesagt, bitte rette mich, schreib irgendwas darunter. Ich weiß nicht, wie ich das auflösen soll. Mhm. Und die ist auch echt knallhart und hat dann so einen Absatz darunter geschrieben.
Also ihr könnt es gerade nicht sehen, aber sie hat gerade so ungefähr 30 Zentimeter mit der Hand gezeigt.
Ja, ja, ja. Es ist wirklich so. Also ihre Beiträge sind immer so lang. Und von der habe ich super viel gelernt. Also das ist wirklich auch was, wenn man wirklich gute Bekannte, Partner, andere, die in dem Bereich unterwegs sind, als, sag ich mal, Freunde hat, mit denen man sich dann auch mal austauschen kann, an die man sich wenden kann. Das ist super hilfreich und super nützlich.
Eine Frage, die mir eben gerade noch gekommen ist, da kommen wir nochmal zu dem Shop, zu dem Merchandising-Shop zurück. Planst du eigentlich für die Zukunft auch etwas über Amazon Print on Demand zu machen? Ist ja sehr ähnlich zu Spreadshirt, aber mit dem Unterschied, dass man da eben nochmal einen deutlich größeren Marktplatz an für sich hat.
Also zum einen bin ich da tatsächlich schon.
Ach so, okay.
ich bin nur da tatsächlich deutlich weniger als bei Spreadshirt, weil ich den Upload von den Designs da ultra anstrengend finde bei Amazon.
Okay. Wie unterscheiden die sich zu Spreadshirt?
Ich weiß auch nicht. Also das geht viel langsamer und man muss irgendwie viel mehr Details angeben und viel mehr Texte schreiben und ich weiß auch nicht. Also bei Spreadshirt machst du, lädst du das Design hoch und sagst, auf diesen 50 Kleidungsstücken, Rucksäcken, was weiß ich, soll es drauf erscheinen und dann ist das gemacht. Da bist du so eingeschränkt, gut, weil ich noch nicht so viel Verkäufe habe. Da wirst du, glaube ich, freigeschaltet, je nachdem, wie viel Verkäufe du hast, auf was du es jetzt alles machen kannst und auf dem Hoodie braucht es ein anderes Format als auf dem T-Shirt, da brauchst du wieder ein anderes Format und bei Spreadshirt hast du ein Format, was einfach auf allem funktioniert.
Ah, okay. Interessant.
So meine Erfahrung. Aber ich habe mich da, weil ich das ein bisschen schwierig finde, auch nicht so intensiv mit beschäftigt. Aber Spreadshirt hat tatsächlich auch eine Verknüpfung in Amazon rein. Das heißt, die Spreadshirt-Designs erscheinen auch bei Amazon. Das ist ein externer Marktplatz für Spreadshirt.
Ach so.
Das heißt, wenn man bei Amazon danach Gardetanz oder Tanzmariechen T-Shirt oder sowas sucht, dann erscheinen da tatsächlich auch meine Designs.
Ah, das ist ja super. Okay. Ja. Wusste ich gar nicht, dass da diese Verlinkung im Prinzip zwischen den beiden Marktplätzen gibt. Super interessant.
Ja, das ist sehr praktisch. Cool. Ja.
Mhm. Platz zu neben den natürlich Erweiterung von deiner eigenen Kursplattform und so weiter noch weitere Produkte, wo du gehört hast, okay, das Feedback von den Trainerinnen, von auch vielleicht den Schülerinnen in Anführungszeichen oder Schülern, die Leute, die eben gerade tanzen, dass da nochmal irgendwie nach etwas gefragt wird, neben den Plänen, Kursen und was du sonst schon machst?
Ja, also tatsächlich war ich in diesem Jahr das erste Mal auf zwei Turnieren mit einem eigenen Stand. Auf Tanzturnieren und habe da einen Stand aufgebaut und meine Produkte verkauft vor Ort direkt. Das war sehr spannend für mich. Und da kam tatsächlich ein Feedback. Viele sind vorbeigegangen, haben sich diesen Trainingsplaner von mir angeguckt und haben gedacht, das wäre für Tänzer. Also, dass die im Grunde da so ihre Fortschritte tracken können und ihre Ziele aufschreiben können und ein bisschen reflektieren können über das Training, so wie so eine Art Trainingstagebuch. Und waren dann enttäuscht, dass das für Trainer ist. Und das habe ich natürlich direkt zum Anlass genommen, ein Trainingstagebuch zu entwickeln für Tänzer, was im Januar erscheint.
Ah, super. Inwiefern unterscheidet sich das, um da mal ein bisschen reinzuschauen, von dem Trainertagebuch? Natürlich ohne also diese ganze Anwesenheitsliste und so weiter hat man nicht, aber was sind denn sonst noch die großen Unterschiede?
Genau, beim Trainer, bei der Trainerausgabe planst du natürlich zum einen das Jahr mit der Garde, mit allen Terminen, die da relevant sind, seien es Trainingstermine, Auftritte, Turniere, Teamtage, Trainingstage. Du planst die Anwesenheit, wie schon richtig gesagt, und du planst die Tänze von welche Musik nehme ich, wie schneide ich die gegebenenfalls zusammen, welche Schritte mache ich da drauf. Du planst einzelne Trainingseinheiten, also zum Beispiel heute machen wir 30 Minuten Warm-up und dann nochmal 20 Minuten Krafttraining und dann nochmal 20 Minuten Schritte oder sowas. Also das ist so der Trainingsplaner für Trainer. Und bei dem Trainingstagebuch für Tänzer wird es so sein, dass du im Grunde verschiedene Checklisten da drin hast. Einmal, was gehört alles in meine Trainingstasche? Ist mein Kostüm vollständig, wenn es zum Auftritt geht? Du hast aber auch Tracker, wo du eintragen kannst, okay, heute im Training haben wir von der Anfangsposition bis zur ersten Beinreihe die Schritte gelernt. Meine Aufgabe ist, das zu Hause nochmal zu wiederholen, also so ein bisschen Tracking oder das kann ich schon gut. Du kannst dir selber Ziele vornehmen, die du im Trainingsjahr erreichen willst und kannst dann hast dann verschiedene Termine, zu denen du die reflektierst und bewertest, wie weit bist du in deinem Ziel schon, was lief gut, was lief schlecht. Jede einzelne Trainingseinheit kannst du reflektieren, um zu gucken, okay, heute war ich im Training oder ich war nicht im Training, weil, dass man auch selber nochmal so ein bisschen das Bewusstsein dafür schafft, dass das Training schon wichtig ist. Ja. Und dass man dann auch ankreuzt, okay, vorm Training war meine Laune so, dann sind das Smileys, nach dem Training war meine Laune so und dann sind da andere Smileys. Dass man eben guckt, okay, das Training tut mir gut, um auch selber einfach den Tänzern mitzugeben und zu zeigen, okay, hey, das Training ist schön und es lohnt sich hinzugehen und es ist wichtig und du machst auch Fortschritte.
Sehr interessant zu sehen, was da im Prinzip so auch Moodtracking und so weiter, ist ja eine wichtige Sache, um da zu schauen, okay, wie ist jetzt der eigener Ablauf oder auch eventuell, wenn es einem nicht so gut geht, damit man nachher nochmal schauen kann, woran es lag. Eine Frage, die ich noch hatte, war, wo lässt du die Sachen drucken? Weil du hast vorhin von Auflagen gesprochen. Ich war ursprünglich davon ausgegangen, dass du so wie Spreadshirt im Prinzip auch über so einen Print-on-Demand-Shop machst.
Nee, tatsächlich ist das fertig gedruckt und steht bei uns oben. Wir haben ein Zimmer, was quasi unser Lagerzimmer ist. Und ich lasse das bei Online-Druckereien. Also ich habe schon bei Wir machen Druck bestellt. Jetzt die Tänzerhefte habe ich aber bei Online-Printers bestellt. Also bei Online-Druckereien hier aus der Dachregion. Ja.
Sehr gut. Dann würde ich auch zur letzten Frage kommen. Wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen oder mit weiteren jungen, eventuell Gründerinnen, Gründern, die eben ihre eigene Passion in einen Blog, in einen kleinen Shop, wie auch immer, in einen kleinen ein kleines Startup entwickeln wollen. Welche Tipps würdest du denen mit auf den Weg geben oder welche Tipps hättest du damals schon gerne gehabt?
Ja, als ich 16 war, habe ich gerade den Trainer-Job übernommen. Also mit 16 Jahren habe ich angefangen zu trainieren und Keep Dancing kam ja quasi erst 10 Jahre später. Und mit 16 war ich dann natürlich auch noch sehr jung, noch nicht volljährig und schon Kinder trainieren. Das war so, das gab es vorher auch noch nicht bei uns im Verein. Und das war einfach, weil es meine Leidenschaft ist, ne? Also, weil ich das liebe zu tanzen und ich wollte das auch weitergeben an andere. Und ich glaube, das ist das, was ich mitgeben würde. Also unabhängig, ob du jetzt ein Hobby hast, was dir super viel Spaß macht oder ob du was gründen willst, folge der Leidenschaft. Und es ist egal, wenn das noch keiner vor dir gemacht hat, wenn du mit 16 da der Erste bist, folge einfach dem, was dir Spaß macht, was dir Freude bringt, nimm dir Zeit dafür. Das ist sicherlich nicht einfach, neben Abitur und noch 6 Stunden Training die Woche auch noch wen zu trainieren oder was zu gründen. Aber wenn es dir Freude bringt und dir Spaß macht, dann mach es. Und das ist so im Grunde der Tipp, den ich mitgeben würde. Folge der Leidenschaft und tu das, was dir Spaß macht und Freude bringt.
Dann würde ich das doch als Abschlusswort der heutigen Folge nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dir die Zeit genommen hast. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch endlich wieder mit einer Person hier aus der Region zu sprechen, besonders über eine Sportart, die so bekannt hier ist. Ich sehe sie dann immer und freue mich, heute endlich mal ein bisschen hinter die Kulissen hören zu können. Abonniert den Podcast sehr gerne, um keine weiteren interessanten Stories von spannenden Gründerinnen und Gründern zu verpassen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet einiges lernen und bis zum nächsten Mal. Danke, Lisa.
Danke.